Jetzt hatten wir diese sehr hohen Strompreissteigerungen, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und Eigenverbrauch ist sehr lukrativ geworden. Speicher haben sich so ein bisschen zu einem Absicherungs-Lifestyle-Produkt entwickelt. Das hat dann dazu geführt, dass die Nachfrage riesig war und gar nicht mehr bedient werden konnte. Man musste teilweise ein Jahr auf Installation warten. Und diese Welle hat jetzt einmal gepiekt, flacht derzeit oder hat schon abgeflacht, aber stabilisiert sich auf einem gesunden und hohen Niveau.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit willkommen zurück bei Geladen, dein Podcast für Elektromobilität, für Batterietechnik und Energiewende.
Liebes Publikum, wenn Sie fundierte Infos zum Batteriemarkt suchen und kompetente Gesprächspartner schätzen, so wie wir, dann abonnieren Sie doch bitte gerne diesen Podcast und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Geladen heute im Podcast Jan Figener. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr von Rosen, Herr Messling. Ich bin großer Fan Ihres Podcasts und freue mich, heute nicht als Zuhörer dabei zu sein, sondern als Gast. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das freut uns sehr zu hören. Herr Figener, ich stelle Sie mal vor, Sie sind Senior Battery Expert bei Accure Battery Intelligence und Head of Battery Charts. Das ist eine Plattform, die über den deutschen Batteriemarkt berichtet. Ja, erste Frage geht gleich zu dieser Plattform. In den Battery Charts und in Ihren Veröffentlichungen auch auf LinkedIn zum Beispiel oder anderen Plattformen, da kann man ja sehr gut mitverfolgen, wie sich so der deutsche Batteriemarkt gerade entwickelt. Geben Sie uns doch erstmal einen Überblick, bevor wir dann nachher in die Tiefe einsteigen.
Also der stationäre Batteriespeichermarkt in Deutschland ist ein verhältnismäßig junger Markt, hat angefangen etwa vor 10 Jahren. Da gab es zunächst die Heimspeicher für den Eigenverbrauch und die Batterie-Großspeicher zur Stützung der Netzfrequenz. In den letzten Jahren ist auch noch ein derzeit noch kleiner Gewerbespeichermarkt dazugekommen. Und der Gesamtmarkt ist dynamisch gewachsen, hat sich in den letzten Jahren mehrfach verdoppelt. Gerade die letzten beiden Jahre waren sehr dynamisch. Und mittlerweile stehen wir bei über 12 Gigawattstunden an stationärer Batteriespeicherkapazität.
Wenn man da mal differenziert, wir verbinden natürlich mit Batterien auch immer die Elektrofahrzeuge. Die sind jetzt bei Ihnen nicht eingerechnet. Jetzt sagen Sie 12 Gigawattstunden an Kapazität, an Gesamtkapazität. Vielleicht geben Sie da auch schon mal so eine ganz grobe Hausnummer. Wie viele Elektroautos gibt es denn, beziehungsweise wie viel Kapazität wäre das im Vergleich zu den 12 Gigawattstunden, die Sie gerade schon angesprochen haben?
Also die Elektrofahrzeuge, die werten wir auch auf Mobility Charts aus. Das ist quasi die befreundete Plattform von Battery Charts, sage ich mal, auch von uns betrieben. Auch noch hier vielen Dank an Christopher Hecht und Professor Dirk-Uwe Sauer, mit denen ich die beiden Plattformen betreibe. Und hier sind wir bei den Fahrzeugen schon bei 100 Gigawattstunden, gerade geknackt. Also das ist dann ja fast Faktor 10 mehr. Das ist natürlich ein Flexibilitätspotenzial. Wir reden hier nicht über jederzeit netzgekoppelte Flexibilität von 100 Gigawattstunden. Aber das ist natürlich ein Potenzial, was sowohl unidirektional schon heute teilweise gehoben wird, in der Zukunft noch mehr gehoben werden kann und in der Zukunft auch bidirektional. Das heißt, der Markt fängt gerade an.
Ja, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Wie sieht's denn mit der Gesamtleistung, also bei den stationären Speichern im Moment aus?
Vielleicht nochmal kurz einmal zur Kapazität, weil wir haben darüber gesprochen, wie viel ist das eigentlich? Wenn wir uns angucken, wie viel der jährliche Stromverbrauch in Deutschland ist, dann sind das so 450 Terawattstunden im Jahr. Teilt man das durch die Anzahl an Stunden in einem Jahr, dann landet man so bei einem stündlichen Stromverbrauch von etwa 50 Gigawattstunden. Das heißt, rein bilanziell, rechnerisch, könnte man Deutschland etwa eine Viertelstunde mit stationären Batteriespeichern versorgen. Und wenn wir das jetzt nicht auf irgendwelche großen Energiemengen beziehen, sondern auf Flexibilität, also Pumpspeicherkraftwerke zum Beispiel, dann sind Stand heute 40 Gigawattstunden an Pumpspeicherkraftwerken in Betrieb, auch schon recht konstant über die letzten Jahre. Und stationäre Batteriespeicher machen bereits 30% dieser Flexibilität aus. Also wir reden hier wirklich über systemrelevante Größen. Zur Leistung, da sind wir gerade bei 8 Gigawatt, das heißt mehr Kapazität als Leistung. Das kann man auch mit Energiemärkten ins Verhältnis setzen. Wir haben bei der Regelleistung, beispielsweise Primärregelleistung, das Markt ist etwas unter 600 Megawatt. Das heißt, da sind wir deutlich drüber mit den stationären Batteriespeichern schon. Auch der Sekundärregelleistungsmarkt hat etwa so 2000 Megawatt. Auch hier sind wir deutlich drüber. Und die Batteriespeicher können im Schnitt bei voller Leistung 1,5 Stunden gehen bzw. entladen werden. Es kommt aber dann, die Systemauslegung kommt ganz klar auf den einen Einsatzzweck an.
so ein modernes Atomkraftwerk, da redet man von ja ungefähr 1,0 bis 1,5 Gigawatt. Das ist im Vergleich zu diesen 8 Gigawatt Leistung aller Batterien relativ wenig. Allerdings erscheint natürlich diese Viertelstunde, die Sie gerade angesprochen haben, relativ wenig. Laien würden jetzt irgendwie aus dem Bauch heraus sagen, na seht ihr, die Batterien, die können ja nichts. Insofern muss man, glaube ich, nochmal verstehen, dass für die kurzzeitige Frequenzregelung Batterien durchaus sehr angebracht sind, für die langfristige Energieversorgung vielleicht nicht. Insofern die Frage, wo glauben Sie denn, sollten Batterien jetzt in Deutschland eingesetzt werden und wo sind dann auch die harten Grenzen der Batterietechnik, wo man sagt, da haben Batterien auch langfristig wahrscheinlich nichts zu suchen.
Für die Energiewende brauchen wir Flexibilität auf verschiedenen Zeitskalen. Wir reden da von Sekunden, Minuten bis Monate und Batteriespeicher sind Kurzzeitspeicher. Das heißt, Batteriespeicher werden sowohl für die kurzfristige Stützung des Energiesystems eingesetzt und für die Überbrückung einiger Stunden. Typische Studien gehen davon aus, dass man vielleicht so 2 Stunden Speicher braucht, 4 Stunden Speicher. Es werden erste 8 Stunden Speicher gebaut. Aber irgendwann kommen wir dann an die Grenze, wo die Wirtschaftlichkeit aufhört, weil die Speicher halt nicht regelmäßig so viele Stunden lang hin und her zykliert werden. Und die Refinanzierung von Speichern kommt ja derzeit noch überwiegend durch den Energiedurchsatz. Für langfristigere Speicherung kommt dann Wasserstoff ins Spiel. Das heißt, wenn wir viel Winderzeugung haben, viel Solarerzeugung, also einen Überschuss an erneuerbarer Energie, kann Wasserstoff durch Elektrolyseure erzeugt werden. Der kann dann in Salzkavernen gespeichert werden. Die sind verhältnismäßig günstig und haben halt nur wenige Zyklen im Jahr. Und die Rückverstromung erfolgt dann über Gaskraftwerke. Und diese Gaskraftwerke können sowohl auf Erdgas betrieben werden als auch auf Wasserstoff. Und perspektivisch soll der Erdgasanteil natürlich verschwinden und der Wasserstoffanteil hochgefahren werden. Und hier reden wir dann für längere Überbrückungsdauern, wo wir dann bei Tage oder Wochen sind, um insbesondere diese sogenannte Dunkelflaute überbrücken zu können. Also das sind so die beiden Speichertechnologien, die wir brauchen.
Dann kommen wir mal zurück zu den Großspeichern, den Gewerbespeichern und den Heimspeichern. Wir beobachten da ja tatsächlich ein exponentielles Wachstum. Diese Kurven sehen so ähnlich aus wie diese Corona-Kurven, wo plötzlich alles nach oben geht. Sie haben gerade gesagt, 100 Gigawattstunden sind schon an Elektrofahrzeugen da draußen in Deutschland. Was sind denn jetzt so Marken in nächster Zeit, die wir anvisieren? Wir haben gerade gesagt, im stationären Bereich sind es 12 Gigawattstunden. Was sind die nächsten Milestones, die Sie wahrscheinlich plotten werden?
Ja, also große Entwicklung gibt es nach wie vor im Heimspeichermarkt. Da ist der Zubau einfach sehr stark, etwas weniger gerade als den letzten Jahren, dem letzten Jahr, wo halt wir ein sehr, sehr starkes Marktwachstum haben. Können wir auch gleich gerne noch über die Gründe sprechen, aber trotzdem auf hohem Niveau weiterhin. Dann haben wir den Gewerbespeichermarkt in den Startlöchern. Das heißt, es gibt sehr viele Dächer, die noch nicht mit Photovoltaik belegt sind im Gewerbebereich. Hier sorgen auch höhere Strompreise und auch die Emissionsreduktionsziele dafür, dass immer mehr Gewerbebetriebe und kleinere Industriestandorte auch auf Photovoltaik und Speicher umstellen werden. Das heißt, hier erwarte ich in den nächsten Jahren auch deutliches Wachstum. Und der Batterie-Großspeichermarkt, als einziger Markt etwas dynamisch in den letzten Jahren, erst sehr stark, dann sehr schwach, jetzt wieder sehr stark. Da sind auch schon sehr, sehr viele große Projekte angekündigt. Und wir reden hier auch über Projekte ganz anderer Größenordnung, als derzeit online sind. Das heißt, der größte Speicher, der derzeit in Deutschland in Betrieb ist, der hat 72 Megawattstunden und es sind Speicher angekündigt mit 600 Megawattstunden. Und auch viele Unternehmen haben jetzt schon eine Pipeline von mehreren Gigawattstunden angekündigt. Das heißt, da wird in der Zukunft ganz, ganz viel passieren, gerade auch für die Integration von erneuerbaren Energien.
Können Sie vielleicht nochmal auf die unterschiedlichen Rollen dieser Batteriearten eingehen und dann auch nochmal, Sie haben es gerade erwähnt, der Großspeichermarkt, sehr dynamisch in den letzten Jahren. Haben Sie da eine Vermutung oder Erklärung für, warum das so war?
Also Heimspeicher bezeichnen wir als alles unter 30 Kilowattstunden. Das ist schon sehr groß. Der mittlere Heimspeicher ist so etwas kleiner als 10 Kilowattstunden. Aber in dem Bereich von 20 bis 30 Kilowattstunden ist so gut wie gar nichts. Diese Speicher werden überwiegend für den solaren Eigenverbrauch eingesetzt. Es gibt mittlerweile auch schon Konzepte, wo diese kleinen Einheiten gepoolt werden und beispielsweise Regelleistung erbringen oder auch an der Strombörse vermarktet werden. Dann definieren wir alles von 30 Kilowattstunden bis eine Megawattstunde als Gewerbespeicher. Diese Speichersysteme werden auch überwiegend für den solaren Eigenverbrauch und für die Lastspitzenkappung eingesetzt. Also neben dem Eigenverbrauch gibt es einfach noch diesen Einsatzzweck der Lastspitzenkappung, wo Leistungspeaks gepuffert werden. Und das führt dazu, dass Netzentgelte reduziert werden können. Und natürlich eröffnen Gewerbespeicher auch noch andere Möglichkeiten, wie Spannungsqualität oder also unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, der Einsatzgebiet ist hier sehr breit. Und alles über eine Megawattstunde bezeichnen wir als Batteriegroßspeicher. In den letzten Jahren war der Einsatzzweck überhaupt die primäre Leistung. Der Markt hat aber eben nur etwas weniger als 600 Megawatt. Und wir haben mittlerweile schon mehr Großbatteriespeicher in Deutschland installiert. Das heißt, der Markt war irgendwann gesättigt. Die Preise sind stark gefallen. Weniger Projekte wurden gebaut. Und der Markt kam fast zum Erliegen. Und in den letzten 2 Jahren sind jetzt neue Geschäftsmodelle entstanden. Insbesondere Energiehandel, dadurch, dass wir eine höhere Volatilität durch die erneuerbaren Energien haben, insbesondere auch die hohen Strompreise. Es werden gerade viele große Photovoltaik- und Windparks mit einem Speicher gebaut. Und die Speicher gehen jetzt auch nicht nur in die Primärregelleistung, sondern auch in die Sekundärregelleistung. Das heißt, hier diversifizieren sich Einnahmequellen.
Dann kommen wir noch mal kurz darauf zu sprechen zwischen diesen 3 Arten, Großspeicher, Gewerbespeicher und Heimspeicher. Jetzt haben Sie das an der Kapazität dieser Batterien festgemacht. Ich war mir fast sicher, ehrlich gesagt, dass das auch irgendwo an dem Anschluss liegt. Ich habe immer gedacht, dass die Großspeicher am Mittelspannungsnetz hängen. Das hat natürlich auch damit zu tun, ob man der Bundesnetzagentur mitteilen müsste, also die Registrierung dieser Batterie. Hat das damit tatsächlich gar nichts zu tun?
Erstmal vielen Dank für die Frage. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Das sind sehr willkürlich gesetzte Grenzen. Also Sie müssen sich vorstellen, dass wir jeden Tag das Marktstandardregister auswerten. Da gibt es mittlerweile über 1 Million Speichersysteme und wir können nicht für jedes recherchieren, wie es eingebunden ist, was der Einsatzzweck ist. Das heißt, es ist vor allen Dingen der Einsatzzweck und der Installationsort. Spannungsebenen sind auch teilweise etwas schwammig und ja, das ist einfach eine Vereinfachung. Das heißt, wir treffen damit sicherlich den guten Prozentsatz mit der Einteilung, aber korrekt wäre zu gucken, wo steht der Speicher, welchem Einsatzzweck geht er nach und das dann zu klassifizieren. Jetzt hat man auch beispielsweise bei den Speichern, die oberhalb von 1 Megawattstunde sind, also die wir jetzt als Batterie-Großspeicher bezeichnen würden, da gibt es teilweise auch Industriebetriebe, die so große Speicher haben. Letztens ein Beratungsprojekt, wo ein Unternehmen einen 50-Megawatt-Speicher gebaut hat, der dann als Gewerbespeicher oder Industriespeicher betrieben wird. Das heißt, diese Grenzen bitte nicht zu genau nehmen. Das ist einfach eine grobe Orientierung. Genau, bei den Gewerbespeichern kommt noch hinzu, dass der Bereich sehr groß ist, den wir definiert haben, 30 Kilowattstunden bis 1 Megawattstunde. Aber die meisten Speichersysteme in diesem Markt sind noch unter 100 bis 200 Kilowattstunden. Das heißt, gerade von 200 Kilowattstunden bis 1 Megawattstunde wird sehr wenig gerade installiert. Das sind genau auch so Dachflächen, die in Zukunft erschlossen werden, wo wir wahrscheinlich den Bereich auch noch weiter sehen werden.
Jetzt haben Sie gerade nicht ausgeführt, warum es zu dieser Sicke kam bei Großspeichern. Warum waren die denn vor einiger Zeit irgendwie unbeliebt und sind es jetzt wieder? Was sind da die Gründe dafür?
Ja, weil der Haupteinsatzgebiet, die Primärregelleistung, einfach nicht mehr lukrativ war. Man hatte bei der Planung Preise 3.500 Euro pro Megawatt und Woche. Und als das Speicherprojekt dann realisiert wurde, waren die Preise bei 1.000 Euro pro Megawatt und Woche. Das heißt, da geht der Business Case schnell mal verloren und dementsprechend wurden keine Projekte mehr gebaut. Zusätzlich waren aber auch noch die Energiepreise sehr gering und die Spreads noch nicht so hoch. Das heißt, es gab eigentlich wenig andere Einsatzgebiete. Was jetzt passiert ist, dass wir mehr Volatilität im Markt haben, generell ein höheres Preisniveau, auch wenn sich die Preise natürlich schon wieder normalisiert haben im Vergleich zur Krise und Krieg in der Ukraine, wo wir die Energiepreise so hoch hatten. Und das hat einfach dazu geführt, dass neue Einsatzgebiete eröffnet wurden. Das heißt, Batteriespeicher gehen jetzt auch in den Spotmarkthandel. Batteriespeicher werden mit Solarparks und Windparks betrieben und gemeinsam vermarktet. Das war zuerst nur in den Innovationsausschreibungen ein Thema, aber mittlerweile gibt es auch erste Akteure, die sagen, jeder Solarpark, der geplant wird, wird mit Batterie umgesetzt. Das heißt, Flexibilität gewinnt einfach an Wert und genau das hat den Markt dann wieder nach vorne gebracht.
Wenn wir uns jetzt mal Heimspeicher anschauen, da sieht es ja richtig gut aus in den letzten Jahren. Können Sie das nochmal darstellen? Warum ist das gerade so, dass es da so ein steiles Wachstum eigentlich gibt?
Ja, ich glaube, das ist eine Kombination aus sehr, sehr vielen Gründen. Wenn wir angucken, wo kommen wir her, dann haben zunächst sehr, sehr technologiebegeisterte Personen einen Heimspeicher gekauft. Ja, das war so vor 10 Jahren, das war recht teuer. Die Einspeisevergütung war eigentlich noch recht lukrativ, so dass Eigenverbrauch noch nicht so das große Thema war. Aber von dieser Nische haben sich Heimspeicher zum Massenmarkt entwickelt. Es hat einerseits damit zu tun, dass die Einspeisevergütung gesunken ist, dass die Strompreise gestiegen sind und dass Personen auch bewusster für die Energiewende wurden. Das heißt, Speicher haben sich so ein bisschen zu einem Absicherungs-Lifestyle-Produkt entwickelt. Das heißt, die Gründe, die beim Kauf häufig angegeben werden, sind die Absicherung gegen steigende Strompreise und der Beitrag zur Energiewende. Jetzt hatten wir diese sehr hohen Strompreissteigerung, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und Eigenverbrauch ist sehr lukrativ geworden. Zusätzlich, Ende des letzten Jahres, ist ja die Mehrwertsteuer weggefallen für heimische Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher. Das heißt, wir hatten hier mehrere Effekte, die sich überlagert haben. Dann zu noch soziale Effekte, was man nicht unterschätzen darf, wenn das Nachbarhaus eine Photovoltaikanlage oder einen Speicher hat und das andere Nachbarhaus vielleicht auch, dann überlegt man sich, vielleicht ist das was für mich und holt sich mal Angebote ein. Das hat dann dazu geführt, dass die Nachfrage riesig war und gar nicht mehr bedient werden konnte. Man musste teilweise ein Jahr auf Installation warten. Und diese Welle hat jetzt einmal gepiekt, flacht derzeit oder hat schon abgeflacht, aber stabilisiert sich auf einem gesunden und hohen Niveau.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wir machen natürlich jeden Morgen im Büro batterycharts.de auf. Da sieht man tatsächlich jetzt so eine kleine Abflachung dieser Kurve. Und da fragen wir uns natürlich, ob das ein Darstellungsfehler ist. Irgendwie in den Datenbanken kommen da diese Verkäufe erst später rein. Oder ist es tatsächlich so, dass dieser größte Verkaufsboom tatsächlich schon wieder vorbei ist?
Von vorbei würde ich nicht reden, aber es normalisiert sich. Es war halt einmal ein Rieseneffekt durch diese Überlagerung von vielen Gründen. Die Nachfrage ist aber weiterhin da. Die Installationsbetriebe sind gut aufgestellt, sind gewachsen. Natürlich ist es auch nicht für alle ganz leicht, mit diesem Rückgang in der Nachfrage zurückzugehen. Aber es gibt Unternehmen, die trotzdem angeben, weiter zu wachsen. Da hatte PV Magazine auch letztens eine gute Umfrage gemacht, wo etwa die Hälfte der Unternehmen angegeben hat, dass es gerade Rückgang der Nachfrage ist und die andere Hälfte gesagt hat, es ist gleich geblieben oder wächst. Das heißt, es ist nicht mehr für alle gerade bergauf, aber in Summe normalisiert sich schon auf einem hohen Niveau. Und ich denke, wenn wir über neue Entwicklungen wie Elektromobilität, dynamische Stromtarife, dynamische Netzentgelte sprechen, dann der Trend ist hier, um zu bleiben. Das wird die nächsten Jahre weiterhin wachsen und hochgehen.
Wenn man sich jetzt mal auf einer Deutschlandkarte so die installierte Batteriekapazität anschauen würde, dann sticht eigentlich so ins Auge, dass das mehr oder weniger ziemlich gleichmäßig auf die Bevölkerungsdichte verteilt ist. Und das ist ganz interessant, weil wir hier in diesem Podcast ja schon häufig thematisiert haben, dass es bei der erneuerbaren Energie, Stromerzeugung sehr unterschiedlich auf die einzelnen Bundesländer oder auch Regionen verteilt ist. Sagen Sie mal, ordnen Sie das doch mal ein. Warum ist das hier so?
Die Verteilung deckt sich eigentlich recht gut mit der Verteilung der privaten Aufdachanlagen. Vielleicht kommt das mit den Kreisen auf unserer Karte nicht ganz rüber, weil da sich teilweise viel überlagert. Aber wir haben auch auf dem Dashboard noch eine Darstellung, wo man die verschiedenen Bundesländer sieht. Und hier sieht man auch, dass Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die ersten drei sind. Und das deckt sich auch in etwa mit den Aufdachanlagen. Es gibt ein paar Unterschiede. Lokal, wo mehr Speicher, wo weniger Speicher sind. Ich denke, das korreliert auch etwas mit Einkommen, weil natürlich die Investitionen in einen Speicher und eine Photovoltaikanlage deutlich höher sind als in eine Photovoltaikanlage. Aber ansonsten deckt es sich gut mit den Aufdachanlagen.
Diese Battery Charts müssen ja irgendwo eine Datengrundlage haben. Deswegen die nächste Frage: Woher kommen denn die einzelnen Daten? Auf welche Datenbanken greifen Sie da zurück?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Als ich vor 7,5 Jahren angefangen habe, den Batteriespeichermarkt auszuwerten, gab es noch gar keine Datenbank. für Batteriespeicher. Da hatten wir den großen Vorteil, dass wir ein Monitoring-Programm hatten, wo wir die KfW-Förderung für Batteriespeicher begleitet haben und da die Förderanzahlen der Batteriespeicher bekommen haben und von da auf den Gesamtmarkt extrapolieren können. Das war sehr anstrengend, weil man da ganz viel recherchieren musste und validieren musste. Und mittlerweile ist es recht einfach. Wir nutzen einfach das Marktstammdatenregister, was so 2017, 18, 19, an den 19 ist es ja erst in Betrieb genommen worden. Es wurde so 2019 noch etwas belächelt. Ja, da wird wenig gemeldet und das bringt nichts. Aber die Meldungen sind mittlerweile sehr vollständig. Wir schätzen, dass die Nichtmeldung bei wenigen Prozentpunkten liegt. Also sehr valide Datenbank. Das heißt, wir nutzen ausschließlich momentan das Marktstammdatenregister. Da wird jede Nacht eine automatisierte Abfrage gestartet. Wir laden das komplette Batteriespeicherregister runter, werten es aus, filtern es. Da sind natürlich noch einige Einträge, wo man wirklich aufpassen muss, und stellen es dann dar. Also so Fehler sind beispielsweise 10 Megawattstunden im Keller. Das haben auf jeden Fall die wenigsten.
Ja, wir sehen gerade, dass PV-Hersteller wie zum Beispiel Meyer Burger damit liebäugeln, Deutschland zu verlassen. Erzählen Sie doch mal von den Heimspeicherproduzenten. Wie ist denn da die Stimmung so? Gibt es da vielleicht so einen ähnlichen Trend?
Der Heimspeichermarkt ist ein kompetitiver Markt. Das ist klar. Aber die Stimmung ist gerade in den letzten Jahren sehr positiv gewesen. Produktionskapazitäten wurden hochgefahren. Die Produkte sind mittlerweile recht ausgereift. Das ist ja auch erst vor 10 Jahren hat die Entwicklung erst begonnen. Das heißt, hier ganz klar positive Stimmung, wenn jetzt auch gerade etwas Rückgang, aber weiterhin hohes Niveau. Was, glaube ich, ganz wichtig ist für nationale Betriebe, ist ein gutes Gesamtpaket anzubieten. Es ist ja nicht so, dass Endkundinnen und Kunden einfach einen Batteriespeicher kaufen und dann selbst loslegen, sondern man möchte Energielösungen kaufen und günstige Preise haben, lokal und nachhaltig erzeugen. Das heißt, man braucht das komplette Programm, Photovoltaikanlage, Batteriespeicher aufeinander abgestimmt, idealerweise noch Kommunikation mit Wallbox und Elektrofahrzeug und Wärmepumpe. Und gerade in diesem Vertrauen, Service, in diesem Rundum-Paket können, glaube ich, nationale Unternehmen sich sehr gut platzieren. Wir haben immer mehr Player auch aus dem Ausland, beispielsweise asiatische, chinesische Hersteller, die zu einem Drittel der Preise die Speichersysteme anbieten. Aber da bitte ich darum, sich gut zu informieren. Wie ist es mit der Sicherheit? Welche Zertifizierung haben die Batteriespeicher? Wer gibt Garantie auf Installationen und Zusammenspiel der Komponenten? Das heißt, ja, da muss man wirklich ein gutes Gesamtpaket bekommen.
Wenn wir den Heimspeichermarkt anschauen, dann habe ich so den Eindruck, in den letzten Jahren und Monaten kommt es immer mehr darauf an, dass diese Hersteller sich bewegen hin zu Lösungsanbietern. Wir haben hier mit E3DC gesprochen, mit SolarWatt, und da geht es tatsächlich in die Richtung, dass man Plattformen baut, die sowohl dynamische Stromtarife als auch den Heimspeicher selber als auch tatsächlich kompletter Systemintegrator wird. Da offenbar konsolidiert sich gerade der Markt so ein Stück weit. Können Sie gleich darauf eingehen? Und dann fragen wir uns natürlich auch, ob sich das noch lohnt, hier in Deutschland einen Heimspeicher selber zu fertigen. Oder ob das eine Commodity ist, sagt man immer. Also ob man das nicht am Ende dann doch irgendwie aus Asien zukaufen könnte, sollte. Gehen Sie mal drauf ein, bitte.
Genau, also der Trend Richtung Gesamtlösung, ganz wichtig. Und das ist ja auch das, was die Privatpersonen brauchen. Also die wenigsten haben Elektrotechnik studiert und möchten ihre Anlage selber zusammenbauen, sondern man möchte halt das Gefühl haben, man erzeugt lokal, man ist Teil der Energiewende und man hat die Absicherung gegen steigende Strompreise, eventuell sogar die sehr günstige Strompreise. Das hängt natürlich immer vom konkreten Angebot und auch der Vermarktungseffizienz der jeweiligen Plattform ab. Natürlich ist es so, dass Heimspeicher auch zu einem sehr standardisierten Produkt werden. Das ist es ja schon. Aber gerade diese Interoperabilität mit vielen Herstellern, das wird noch etwas dauern, dass man wirklich jedes Produkt miteinander verbinden kann. Und alles rund um Service, das ist halt nicht abzudecken, wenn man einfach nur einen Speicher kauft. Also das ist, glaube ich, muss vor Ort viel Netzwerk da sein und auch Service-Möglichkeiten, dass das durchgeführt werden kann. Und hier sehe ich halt die Möglichkeit, sich hier sehr gut zu platzieren, um eben nicht in den Preiskampf mit ausländischen Speicher gehen zu müssen. Es wird natürlich so sein, dass die günstigen Speicher auch Marktanteile gewinnen werden. Ich denke, da kommt man nicht drum herum. Aber eben mit guten Gesamtlösungen kann man sich sicher noch gut platzieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn Sie Probleme haben, zu Hause Ihr System zu integrieren, wenn Wallbox nicht mit PV-Anlage, nicht mit Elektroauto und dynamischen Stromtarifen auf einer Plattform geht, dann schreiben Sie es uns gerne mal in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt über Ihre Erfahrungen. Die andere Frage, Herr Fegener, war jetzt, ob sich die Fertigung von Heimspeichern in Deutschland überhaupt noch lohnt. Jetzt mit Blick auf Meyer Burger im Bereich PV, glauben Sie oder befürchten Sie, fragen wir mal so, dass diese Produktion von Heimspeichern auch wieder verschwinden könnte auf Dauer?
Also ich denke, viele Personen in dem Bereich sind bereit, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, um eine hohe Qualität zu haben und auch ein bisschen Vertrauen zu kaufen in vielleicht nationale Marken und Produkte. Es ist ja derzeit so, dass die Batteriezellen nicht in Deutschland gefertigt werden. Das heißt, ein großer Teil des Heimspeichers, der ja typischerweise vor allen Dingen aus Batterien besteht, wird ja schon importiert. Deutschland ist gut im Systemdesign, also alles rund um dann die Zelle, auch Steuerung, Energiemanagement. Hier ist sehr viel Platz für Innovation. Das heißt, hier liegt nicht nur in der Fertigung, sondern auch in der Kombination aus Systemdesign und Betriebsstrategien liegt einiges an Potenzial. Die Batteriezellfertigung wird ja auch gerade in Europa aufgebaut mit Zentrum Deutschland. Das heißt, hier werden viele Gigafactories gebaut. Man darf aber nicht unterschätzen, dass die Produktion von Batteriezellen extrem schwierig ist. Das heißt, bis diese Fabriken hochvolumig und qualitativ hochwertig produzieren, wird sicherlich einige Zeit ins Land ziehen. Und da muss man sich eben genau auf die Wertschöpfungspunkte konzentrieren, wo man einen Mehrwert schaffen kann. Und das sind halt gerade Systemdesign und Energiemanagement.
Ja, fernab der Heimspeicher, werden denn in Deutschland eigentlich jetzt parallel auch Produktionskapazitäten für Großspeicher aufgebaut? Wir haben immer, also man hört da einfach relativ wenig davon. Geben Sie da mal bitte einen Einblick.
Also die Batteriezellen sind ja dann die gleichen, die aus den Gigafactories kommen. Das heißt, da unterscheiden wir eigentlich gar nicht. Wir schalten nur viel, viel mehr Batterien zusammen für einen Batteriegroßspeicher, also extrem skalierbares Produkt, die Batterien. Und auch hier kommen ja dann neue Projektierer auf den Markt. Also es gibt Unternehmen, von denen man vor zwei, drei Jahren noch gar nichts gehört hat, und die haben jetzt schon Gigawatt und Gigawattstunden in der Pipeline. Also gerade diese Projektierer, die entstehen, und das ist wieder genau das, was ich gerade meinte. Da wird dann auf Wertschöpfungspunkte sich konzentriert, wo man eben einen Mehrwert schaffen kann und wo man dann ein komplettes Projekt realisiert. Gerade bei Batteriespeichern gehört ja Fläche, Netzanschluss, Bauproblematiken. Also da gehört ja ganz, ganz viel dazu. Das ist ja kann man ja nicht einfach irgendwo hinstellen. Und genau diese Punkte werden ja auch gerade schon vom Markt gut bedient.
Wir haben eine E-Mail bekommen von Norbert Baumann. Ich zitiere mal: Herr Peiter von Volt Storage hat im Geladen-Podcast erwähnt, dass es schon mehr als 250 Redox Flow Batterien in Deutschland am Netz gibt. In den Battery Charts sind im Moment für Redox Flow Batterien nur mickrige 3 Megawattstunden vermerkt. Wenn die Eisen Redox Flow Batterie in der Oberlausitz in Klammern 500 Megawattstunden bald kommt, rutschen Redox Flow Batterien auf einen Schlag auf Platz 2 in Deutschland vor und liegen dann sogar noch vor Bleisäurebatterien. Stimmt das wirklich? Fragt er.
Ja, vielen Dank erstmal für die externe Frage. Schön, dass im Vorfeld schon Fragen gesendet wurden. Also wenn man das jetzt einfach so rechnen würde und die Jahreszahlen vielleicht nicht so berücksichtigt, ich glaube, die Batterie soll 2027 fertiggestellt werden, dann wäre das Platz 2. Es kann sein, dass wir noch einige Bleisäurebatterien haben, die nicht im Marktstandardregister sind, weil hier gerade die unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen, die ausschließlich zur unterbrechungsfreien Stromversorgung genutzt werden und nicht mit dem Netz interagieren, die müssen nicht gemeldet werden. Aber wir reden über einen sehr unbedeutenden zweiten Platz. Bis 2027 ziehen noch einige Jahre ins Land. Wir haben mehrere Gigawatt und Gigawattstunden, die an Lithium-Ionen-Batterien in der Zeit gebaut werden. Und dann sprechen wir eigentlich von einem Lithium-Ionen-Markt, wo es dann auch eine große einzelne Redox-Flow-Batterie gibt. Das heißt, Zweiter Platz hört sich hier aus meiner Sicht nach etwas mehr an, als es dann letztendlich ist. Natürlich ist es gut, weitere Batterietechnologien zu verfolgen. Insbesondere Natrium-Ionen sehe ich hier als sehr vielversprechend. Aber was gerade wichtig ist, ist Kostenreduktion. Und Kostenreduktion geht gerade bei Lithium-Ionen-Batterien immer weiter. Gerade im Batteriebereich der Lithium-Eisenphosphat-Batterien haben wir weiterhin gute Kostendegression. Und es wird für eine neue Technologie extrem schwierig, gegen eine etablierte Batterietechnologie, die immer günstiger wird, relevante Marktanteile zu holen.
Dann sprechen wir jetzt mal über die Elektrofahrzeuge, die Sie vorhin schon beziffert haben mit 100 Gigawattstunden in Deutschland. Auf battery-charts.de sind die jetzt nicht vermerkt. Sie haben gesagt, da gibt es eine andere Seite dafür. Was wir natürlich bei Elektroautos uns immer fragen, ist dieser Hinweis, dass die wenigsten dieser Elektroautos eigentlich für bidirektionales Laden im Moment ausgelegt sind. Haben Sie da vielleicht auch mal so eine Kennziffer für uns? Wir sprechen jetzt über Vehicle to X, also Vehicle to Grid und Vehicle to Home. Wie viele von diesen 100 Gigawattstunden Elektroautos können denn eigentlich das Netz stützen am Ende?
Ich würde sagen, derzeit muss man ein bisschen davon wegkommen, dass man immer bidirektional sein muss. Das heißt, derzeit haben wir eigentlich unidirektionale Fahrzeuge und unidirektionale Ladeinfrastruktur im Bestand. Ja, das ändert sich jetzt mit diesem Jahr, kommen die ersten bidirektionalen Wallboxen, die ersten bidirektionalen Fahrzeuge langsam in den Markt. Aber auch mit der Unidirektionalität, also einfach mit dem Laden der Fahrzeuge, kann man schon viel Flexibilität erzeugen. Einfaches Beispiel ist, um 18 Uhr kommen 10 Fahrzeuge gleichzeitig an. Ich könnte jetzt einfach dumm laden, indem ich alle 10 Fahrzeuge gleichzeitig lade. Oder ich verschiebe die Ladung der Fahrzeuge, weil Fahrzeuge deutlich länger stehen, als die Ladung dauert, und kann eine gleichmäßige geringe Leistung haben. Und dann kann man natürlich auch diese Ladung in Zeiten verschieben, indem wir Überschuss an erneuerbare Energien haben. Das heißt, auch mit der intelligenten Verschiebung von unidirektionaler Ladung kann ich schon viel Flexibilität fürs Energiesystem bereitstellen. Oder das Stoppen oder Verlangsamen von Ladevorgängen ist bilanziell wie eine Einspeisung in das Netz. Das heißt, wir brauchen nicht zwangsläufig alles bidirektional, um dieses Potenzial zu heben. Jetzt ist es aber so, dass die Kommunikationswege gerade erst erarbeitet werden und ausgerollt werden und das derzeit noch eher ein Potenzial ist, auch wenn es schon erste dynamische Strompreise gibt. Es gibt schon Anbieter, die auch die Ladung des Elektrofahrzeugs steuern können, und allein dadurch kann man schon viel erreichen. Wenn jetzt noch die Bidirektionalität hinzukommt, kann man natürlich noch mehr erreichen. Dann kann man nicht nur das Haus versorgen, also Vehicle to Home, da würde das Elektrofahrzeug dann wie ein Heimspeicher betrieben werden, sondern man könnte auch noch über die Grenze des Haushalts hinausgehen und ins Netz zurückspeisen. Und damit könnte man theoretisch, wie mit allen anderen Batterien, also Elektrofahrzeuge sind ja letztendlich Batterien auf Rädern, kann man auch alle anderen Märkte bedienen. Hier fehlt noch ein bisschen Regulatorik, aber in der Theorie ist das greifbar und wird derzeit auch auf allen Ebenen eigentlich erarbeitet. Also die Netzbetreiber möchten es, die Politik möchte es, die Hersteller sind dabei, es umzusetzen. Braucht ein bisschen Zeit, dann ist es da.
Wir fragen uns hier immer, gibt es denn eigentlich auch so eine Art Masterplan für Batteriekapazität bzw. Leistung? Sagen wir mal 2030 wollen wir so und so viel installiert haben. Also wenn wir jetzt stationär und mobil nehmen, gibt es sowas eigentlich auch in dem Bereich?
Also die klaren politischen Ziele, wie es sie für die erneuerbaren Energien gibt, gibt es für Batteriespeicher noch nicht. Auch in der Speicherstrategie sind noch keine Ausbaupfade kommuniziert. Aber verschiedene Studien gehen davon aus, dass man halt verschiedene Größenordnungen braucht. Für 2030 wird Kurzzeitflexibilität im Batteriebereich so zwischen 50 und 100 Gigawattstunden geschätzt und für ein klimaneutrales System zwischen 100 Gigawattstunden und 350 Gigawattstunden. Das heißt, die Studien liegen deutlich auseinander, aber in dem Bereich wird es irgendwo sein. Und das ist aus meiner Sicht realistisch. Wir sind heute schon bei 12 Gigawattstunden, mehr als 12 Gigawattstunden stationär und bei 100 Gigawattstunden an Fahrzeuge. Wir sind in einem exponentiellen Markthochlauf, Entschuldigung, haben noch einige Jahre Zeit. Das heißt, wenn wir die Fahrzeuge gut einbinden können, dann haben wir hier schon einen sehr großen Teil Und die stationären Speicher, insbesondere auch die Batterie-Großspeicher, werden in den nächsten Jahren stark ausgebaut. Das heißt, wir kommen dann in die Größenordnung, die wir brauchen. Natürlich ist es ein weiter Weg und man sollte sich jetzt nicht zurücklehnen, aber man sollte alles tun, dass es so weitergeht. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Bitte die nächste Frage nicht falsch verstehen. Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen. Sie sagen, ein bisschen Regulatorik ist da noch nötig. Wir haben noch Zeit. Wir sprechen ja hier über Elektroautos im Batteriemarkt, weil wir uns natürlich vorstellen, dass diese 100 Gigawattstunden irgendwann netzdienlich werden, ob jetzt das Haus oder ob das Netz gesteuert wird. Ganz ehrlich, wenn diese 100 Gigawattstunden theoretisch, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber wenn die halt alle nicht netzdienlich tätig sind, warum reden wir dann darüber? Also nochmal eine perspektivische Frage. Wenn Sie sagen, das kommt jetzt irgendwie, sagen Sie doch mal eine Gigawattstundenanzahl für 2030, die dann aber bidirektional einsatzfähig ist. Nur damit wir mal so ein ganz grobes Gefühl bekommen, weil wenn das irgendwo sich zwischen 1 und 5 abspielt, dann habe ich das Gefühl, wir reden hier über etwas, was nur ganz schleppend irgendwie kommt, wo wir aber schon seit Jahren sagen, ja, das kommt, ja, da sind alle drei, die Netzbetreiber, die Politik und die Anwender dafür bereit. Ich zweifle das mal an, wenn das so wäre.
Wenn man sich die Stromspeicherstrategie anguckt, dann ist da auch ein Abschnitt zur Bidirektionalität drin. Das heißt, hier sollen Hemmnisse abgebaut werden, beispielsweise Doppelbesteuerung oder dass mobile Speicher dann analog zu stationären Speichern regulatorisch eingebettet werden, was derzeit noch nicht der Fall ist. Das heißt, auf politischer Seite, natürlich, das dauert, ja, und wir würden uns alle wünschen, dass es schneller wäre, aber auf politischer Seite sind die Weichen gestellt und da ist Bewegung drin. Sonst gäbe es diese Speicherstrategie nicht. Der Verbund der europäischen Übertragungsnetzbetreiber hat schon 2021, war es, glaube ich, ein Positionspapier rausgebracht, dass Elektrofahrzeuge in den Stromnetzen eine zentrale Rolle einnehmen können. War für alle eine sehr positive Überraschung, weil das natürlich eher eine konservative Branche ist. Und die Hersteller haben die ersten bidirektionalen Produkte jetzt im Massenmarkt. Das heißt, natürlich werden jetzt verkauft. Das wird langsam dauern und hochgehen. Ich würde mich jetzt ungern auf genaue Zahlen festnageln wollen. Die kommen ja immer zurück. Aber wir können vielleicht noch mal bis 2030 durchgehen. Geplant sind 15 Millionen Elektrofahrzeuge. Sagen wir, okay, es sieht so aus, als ob wir es vielleicht nicht schaffen, aber wir versuchen es. Wir sind 2035 dann bei den 15 Millionen. Dann wären 15 Millionen Fahrzeuge mit so einer durchschnittlichen Kapazität von 65 Kilowattstunden pro Fahrzeug hätten ein Flexibilitätspotenzial von etwa einer Terawattstunde. Und wenn ich von dieser 1 Terawattstunde nur, sagen wir, ein paar Prozent am Netz habe und verfügbar, dann sind das für das Energiesystem schon sehr große Flexibilitäten. Zeitgleich werden auch die stationären Batteriespeicher ausgerollt. Das heißt, für mich ist das das Argument, dass es nur Zukunftsmusik ist und nicht passiert ist, auf Basis der Entwicklung, die ich gerade dargelegt hatte, was ja alles Dokumente und Statements sind, die es gibt, ist es nicht haltbar. Das dauert natürlich etwas, aber allein mit intelligenter Ladung könnte ja schon ein Großteil der Elektrofahrzeuge heute systemdienlich genutzt werden. Das heißt, hier muss nicht Hardware ausgerollt werden, hier muss ein bisschen Software kommen. Und Softwareentwicklungen sind ja deutlich schneller, als wir immer alle denken. Von daher, ich blicke positiv auf die nächsten Jahre, was Batteriespeicher und Energiesystemeinbindung angeht.
Eine super Überleitung fürs nächste Thema. Sie arbeiten bei Acure Battery Intelligence. Sie beschäftigen sich unter anderem auch mit künstlicher Intelligenz, wie man Batterien nutzen kann. Ja, erzählen Sie doch mal, was Sie da so machen. Wo sehen Sie die größten Trends in Zukunft in der Batteriebranche und wie kann man das Ganze smart ausrollen?
Ja, Acure ist tätig in der Batteriediagnostik. Mit drei Produkten oder drei großen Themenfeldern. Das eine ist die Performance von Batteriespeichern. Das heißt, bringt der Batteriespeicher das, was in dem Vertrag zugesichert wurde? Das andere ist die Lebensdauer. Das heißt, wie degradiert der Batteriespeicher und wie viel Kapazität ist gerade noch da und wie viel wird zukünftig da sein? Und das dritte ist die Sicherheit. Das heißt, wie sicher ist gerade der Zustand von Batteriezellen? Wie weit bin ich davon entfernt, vielleicht in sicherheitskritische Zustände zu laufen? Und alle Analytik rund um diese drei großen Gebiete bearbeitet Acure. Dazu gehört die Inbetriebnahme von Batteriespeichern und der Betrieb von Batteriespeichern. Das heißt, ein Batteriespeicher wird gebaut und dann irgendwann erfolgt natürlich der Punkt der Übergabe. Jetzt ist natürlich der Kunde des Batteriespeichers muss sich irgendwie darauf verlassen, dass der Batteriespeicher funktioniert. Und da kommt Batterieanalytik ins Spiel. Das heißt, man fährt Tests, man analysiert die Batteriedaten, man sagt, okay, die Performance ist da, man sagt, die Qualität der Streuung der Batteriezellen stimmt und die Ladestrategien funktionieren gut. Dann kann man zusätzlich noch die Alterung und die Degradation der Batterien im Feld bestimmen. Das ist natürlich dann hilfreich, wenn Batterien vermarktet werden, weil man hat eine Aktion, die man am Energiemarkt tätigt und man hat eine gewisse Alterung, die dieser Aktion entgegensteht.
Kommen wir noch mal ganz kurz zur Wartung der Batteriezellen im Operativen zurück. Da haben wir ja schon ganz tolle Sachen gehört, dass man irgendwie über ein Monitoring-System in Echtzeit sehen kann, welche Zellen wie degradieren, wo es Sicherheitsprobleme gibt und so weiter. Wie funktioniert das eigentlich? Ist das over the air sozusagen in Echtzeit zu sehen, wenn Ihre Kunden Probleme haben oder Prognosen brauchen?
Ja, man hat eigentlich 3 oder 4 Sicherheitslevel, würde ich mal behaupten. Das kann man mit einer Rallye vergleichen, wo wir ein verlässliches Fahrzeug brauchen, wo wir einen sehr guten Fahrer oder Fahrerin brauchen und eine sehr gute Beifahrerin oder Beifahrer, also Co-Pilot. Wenn man das jetzt auf die Batterie überträgt, dann brauchen wir zunächst erstmal qualitativ hochwertige Zellen. Das heißt, die werden produziert, dann gibt es zunächst initiale Tests wie ein Kapazitätstest oder ein Innenwiderstandstest. Da werden dann, sag ich mal, die faulen Kirschen schon aussortiert und dann werden die Batterien verbaut. Bei dieser Verbauung kann man natürlich noch gewisse Sicherheitsfeatures einbauen, wie dass Explosionen sich nicht fortlaufend durch die verschiedenen Packs kommen. Und das ist auf Hardware-Seite. Und dann kommt die Software. Dann gibt es zunächst den Fahrer. Das ist dann das Batteriemanagementsystem. Das kümmert sich um die kurzzeitigen Probleme. Also ist meine Batterie in den Spannungsfenstern? Ist sie in den Stromfenstern, die zugelassen ist? Und ist sie in den Temperaturfenstern? Das sind so die 3 wichtigsten Parameter, die überwacht werden müssen. Aber nun ist es so, dass nicht Batteriemanagementsysteme nicht immer gut funktionieren. Da kann mal ein Sensor ausfallen, da können irgendwelche Regelungen nicht ganz gut funktionieren und die momentanen Werte können aus diesen Grenzen laufen. Zusätzlich gibt es dann noch eine zusätzliche Ebene, das ist dann der Co-Pilot und das ist dann die Batterieanalytik. Das heißt, die Analytik, die dann in einer Cloud läuft, die guckt sich die großen Entwicklungen an. Bin ich auf der richtigen Route? Haben wir eine gute Strategie. Das heißt, hier werden historische Werte ausgewertet und auch Echtzeitwerte. Und da kann dann beispielsweise kontrolliert werden, werden die Spannungsgrenzen wirklich eingehalten. Ja, das sind so die Basisoperationen. Und dann gibt's noch sehr komplizierte Algorithmen. Und die werten aus den Betriebsdaten die Alterung und Sicherheitsparameter aus. Das heißt, hier betrachten wir nicht mehr momentan Werte, sondern die komplette Zeitreihe der Batteriezellen und können durch gewisse Analysen beispielsweise quantifizieren, wie viel Lithium ist bereits verloren gegangen. Das heißt, wie nah ist eine Zelle am Lithium-Plating? Oder wie verschieben sich Batterieimpedanzen? Wie stark ist die Kapazitätsabnahme? Und aus diesen Parametern kann man dann eben ableiten, kann man was über die Sicherheit und die Alterung ableiten. Und das sind so zentrale Aufgaben, die bei IQ gelöst werden. Und das Wichtige hierbei ist, dass auch eine Batteriezelle, die ihr Leben lang in den richtigen Wertebereichen betrieben wurde, also das Batteriemanagement hat alles richtig gemacht, auch solche Batteriezellen können sicherheitskritische Alterungszustände einnehmen. Und diese Alterungszustände können nur durch Batterieanalytik, wo die historischen Daten analysiert werden, ausfindig gemacht werden. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wo wir Lösungen bei IQ anbieten.
Vielen Dank, Herr Fegner, für die spannenden Einblicke, die Sie uns geliefert haben. Liebes Publikum, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch ein Like da und schreiben Sie uns doch gerne mal in die Kommentare, was Sie so besonders überrascht hat an den Fakten, die Herr Fegner hier zusammengetragen hat. Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.